Servus, grüß dich und ein herzliches Willkommen zum Podcast So geht erfolgreiche Baustellenabwicklung. Ich bin Stefan Ufertinger und ich helfe dir dabei, deine Baustellen stressfreier und erfolgreicher abzuwickeln. Ich freue mich heute wieder total, dass du dabei bist und im ersten Teil des Interviews mit Thomas Beer, dem Geschäftsführer von der GLCI, haben wir uns eben genau auf die GLCI, auf den Verein German Lean Construction Institute fokussiert, ja, und auf übergeordnete Themen zum Lean und haben dabei sehr spannende Einblicke in den Ist-Zustand bekommen. Und ja, dabei ist herausgearbeitet worden, dass es doch noch ein weiter Weg ist, bis Lean so verbreitet ist, wie wir es gerne hätten, weil wir eben einen Mehrwert sehen. Und genau darauf wollen wir im zweiten Teil jetzt eingehen. Was müssen wir tun? Was ist notwendig, dass Lean wirklich in der Breite zur Anwendung kommt? Wo liegt denn wirklich der größte Mehrwert in der Anwendung von Lean und wie können wir diesen besser ja nach außen tragen? Wie können wir die Projektbeteiligten davon überzeugen, dass da wirklich ein positiver Effekt herauskommt? Und deswegen bin ich wahnsinnig gespannt auf den zweiten Teil und natürlich wahnsinnig gespannt auf die spannenden Anregungen von Thomas Beer genau zu diesem Thema. Also ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Anhören. Ich bin immer noch in München. Neben mir steht immer noch Thomas Beer, Geschäftsführer vom GLCI. Herzlich willkommen, Thomas.
Stefan, danke.
Thomas ist, wie gesagt, Geschäftsführer vom GLCI, vom German Lean Construction Institute. Ihr wisst es bereits aus dem ersten Teil. Und Thomas hat in Karlsruhe studiert, war dann lange Zeit, was, 20 Jahre hast du gesagt?
16 Jahre.
16 Jahre bei einem international tätigen Softwaredienstleister, bevor er dann 2020 den Weg ins GLCI gefunden hat als Geschäftsführer. Und du bist auch seitdem sehr engagiert beim IPA-Zentrum, wo eben, ja, das ist das Kompetenzzentrum für integrierte Projektabwicklung, weil das ja irgendwo auch, ja, zusammengehört, beziehungsweise doch
sehr gut harmoniert.
Sehr gut, perfekt ausgedrückt. Wir haben gesagt, dass der erste Teil sehr allgemein gehalten war und aufs GLCI bezogen. Jetzt in diesem zweiten Teil wollen wir schon etwas mehr in den Lean-Ansatz hineingehen, in den Lean-Gedanken. Und wir haben ja im ersten Teil darüber gesprochen, dass Lean, naja, flächendeckend kann man noch nicht sagen, dass es bei uns auf den Baustellen angewendet wird. Wir haben keine Zahlen, vielleicht hören wir die auf dem Kongress. Und also ich merke es in meinen Gesprächen mit diversen nicht Lean-affinen Menschen, dass da doch durchaus immer wieder Vorbehalte und gewisse Widerstände kommen gegenüber diesem Ansatz. Kennst du das auch? Und wenn ja, was sind die Hauptargumente, die gegen Lean vorgebracht werden? Mit was siehst du dich meistens konfrontiert?
Ja, kenne ich. Hauptargumente in dem Sinn hätte ich jetzt gar nicht parat, weil das, glaube ich, eher so ein, das kommt ja mehr so aus dem Bauch raus, dass man sagt, muss das jetzt sein? Was ist das? Ist das die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird? Ja, BIM habe ich auch versucht auszusitzen. Nee, das ist, glaube ich, so eine normale und auch gar nicht bös gemeint, so eine Abwehrhaltung, Schutzmechanismus vielleicht auch, ne? Dass man sagt, jetzt kommt da schon wieder irgendeiner mit irgendwas und erklärt mir, dass ich die letzten Jahre was nicht ideal gemacht habe. Dann Toyota-Produktionssystem und bei uns auf dem Bau ist ja immer alles komplett anders. Ich kann das ja mit industrieller Produktion überhaupt nicht vergleichen. Und ich meine, wenn man mit den Leuten ins Gespräch geht, dann bröckelt es schon immer ziemlich schnell zusammen. Und wir haben am Ende, ist es ja auch keine Rocket Science, sondern es ist eine Management-Philosophie, es ist ein Denkansatz, eine bestimmte Perspektive auf Dinge zu blicken, die wenig angreifbar ist. Wenn ich sage, ich bemühe mich um eine Vermeidung von Verschwendung und eine Erhöhung von Produktivität, ist ja erstmal nichts dagegen zu sagen. Und am Ende ist es auch, wir haben es mal in einem Vortrag für den Bundesverband der mittelständischen Bauunternehmen als clever bauen bezeichnet. Mhm. Lean gleich clever bauen, Fragezeichen, fand ich eigentlich einen sehr, sehr gelungenen Titel und den kann man erstmal auch mit ja beantworten. Es hat viel mit logischem Menschenverstand zu tun. Es geht wirklich einfach mal darum, eine andere Perspektive einzunehmen und sich zu überlegen, wie können wir es eigentlich cleverer machen.
Und wie du sagst, ich glaube, da gibt es wenig Menschen, die sagen, will ich nicht, brauche ich nicht, ist kein intelligenter Ansatz.
sind selten konkrete Vorbehalte, sondern mehr unkonkretes, negatives Gefühl, vielleicht aber auch aus einer negativen Erfahrung heraus, sollte man vielleicht fairerweise erwähnen. Es gibt paar wirklich unschöne, gescheiterte Lean-Ansätze, wenn ich zum Beispiel Lean an ein oder über ein Personalreduzierungsprogramm als Flagge hängen, dann habe ich natürlich ordentlich Boden verbrannt. Da hat es überhaupt nichts verloren aus unserer Perspektive. Aber solche Dinge kommen natürlich auch vor. Ne? Und da, das kann dann schon sein, dass es dann wirklich zu echten Vorbehalten führt. Aber ja, deshalb machen wir ja unsere Veranstaltungen und entfalten unsere Aktivitäten, dass wir die Leute eben Stück für Stück einsammeln und mal dafür interessieren, darauf aufmerksam machen, das Angebot machen. Beschäftigt euch damit, schaut es euch einfach mal an, hört es euch an und dann können wir nochmal sprechen.
Viele identifizieren aus meiner Erfahrung und aus meinen Gesprächen heraus, identifizieren Lean, diese Philosophie mit dem Last Planner. Das ist ein Synonym sozusagen dafür in den Köpfen vieler Menschen und die sagen dann, ja, mein Last Planner, ob ich da jetzt von vorne oder von hinten durchplane, scheiß drauf, das ist auch nichts besser wie ein gut durchdachter Bauzeitplan. Wir haben ja früher auch schon gebaut mit Bauzeitplänen und das hat funktioniert, wenn wir uns Gedanken gemacht haben. Wie stehst du dem Einwand gegenüber? Wie siehst du das?
Ich muss furchtbar aufpassen. Wenn ich dem jetzt zustimme, kriege ich richtig Ärger in der Community. Also prinzipiell habe ich überhaupt nichts gegen gut durchdachte Bauzeitenpläne, zumal wenn sie funktionieren. Ich beobachte durchaus aber ganz andere Dinge in der Realität. Also vielleicht, wo kommt das mit dem Last Planner her? Ich glaube, das ist, weil das einfach der klassische Einstieg heute ist. Eventuell wird mir auch nicht jeder zustimmen, aber es ist natürlich ein niederschwelliger Einstieg, dass ich sage, Mensch, was ist das? Scheint zu funktionieren. Es gibt so viel begeisterte Leute, die da so positiv drüber reden. Jetzt hole ich mir einen Berater und jetzt machen wir im Projekt XY, statt mal einfach mal machen, auch mal diese Last Planner Methode. Und da ist auch nichts, da ist alles in Ordnung. Bin ich komplett fein damit. Das ist bestimmt auch für viele Konstellationen geeigneter Einstieg in dieses Thema, dass ich einfach mal schaue, was passiert da. Und wenn ich dann zu dem Entschluss komme, das ist auch nichts anderes als ein gut durchdachter Bauzeitenplan, habe ich es vielleicht nicht ganz durchstiegen, aber ganz falsch ist es natürlich auch nicht, weil am Ende ist es natürlich ein sehr guter, kontinuierlich verifizierter Steuerungsplan, der mir wirklich auch hilft, eine Baustelle zu steuern und nicht wie ein ehemals einmal gut gedachter Bauzeitenplan 14 Tage hinter der Realität hergeschleift wird. Das wäre jetzt so meine Klischeeschublade, in die ich greife. Die Frage wäre erstmal, der Bauzeitenplan, den ihr so gut findet, benutzt ihr denn wirklich aktiv, um eure Produktion auf der Baustelle zu steuern? Oder hat er eigentlich mit dem, was tagtäglich auf der Baustelle passiert, eventuell gar nicht mehr so viel zu tun? Und da stehen, glaube ich, dann doch die meisten Projekte. Da wird einmal der Plan, Wasserfall von oben nach unten auf die Baustelle gegeben. Und wenn da dann überhaupt noch der aktuelle Bauzeitenplan vorliegt, dann kenne ich wenig Beispiele, wo der wirklich aktiv zur Steuerung eingesetzt wird. Und das ist der Change, dass ich eben sage, ich plane es wirklich rückwärts. Ich hole den letzten, also Last Planner heißt ja wirklich nur der letzte Planer, was am Ende bedeutet, das Gewerk, das es ausführt, der Vorarbeiter, der Polier, wird eingebunden. Ich mache eine Pull-Planung, hole mir damit auch das Commitment ab oder eine ganz andere Qualität von Commitment und komme wirklich in ein Agieren auf meiner Baustelle. Und ein klassischer Bauzeitenplan, ein Push-Plan ist für mich halt ein Synonym für Reagieren. Und sind wir uns wahrscheinlich einig, wo wir hinwollen. Wir wollen natürlich in ein Agieren und das kriege ich mit der Last-Planner-Methode sehr, sehr gut und sehr schnell hin. Und ein Reagieren ist halt das, was ja nicht so weit trägt.
Bin ich zu 100% bei dir. Ich glaube auch, dass das der große Unterschied und vor allem auch jetzt bezogen auf die Bauablaufplanung der große Mehrwert ist. Aber Lean hat ja nicht nur diesen Mehrwert, Lean hat ja nicht nur dieses Werkzeug des Last-Planners, sondern Lean bietet ja mehr. Wo siehst du den großen Mehrwert von Lean für unsere Branche? Was sind die größten Hebel? Wo kracht es da am gewaltigsten? Was ist das? Was sind die Dinge, wo du sagst, das hat wirklich einen Impact?
Ja, das Versprechen von Lean Production ist natürlich tatsächlich weitreichend. Also wir sehen einen signifikanten Beitrag zur Erhöhung von Kundenzufriedenheit. Haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Fokus auf Kundenwert. Aber auch ein Beitrag zum schonenden Umgang mit Ressourcen. Ein immer aktueller werdendes Thema. Und eben zur Verbesserung der Produktivität. Und da haben wir viel den Fokus drauf, Effizienz steigern. Und das kann auch dann mal negativ konnotiert sein natürlich. Aber das sind eigentlich die drei großen Dinge. Kundenzufriedenheit oder Kundenwert, Ressourcenschonung und Produktivitätssteigerung. Das ist mal so das Versprechen hinter dem Managementansatz, hinter dem Lean-Management als Philosophie. Und dann eben die Adaption auf das Bauwesen über Lean Construction, was dann eben mit Werkzeugen, Methoden und Tools daherkommt. Aber für mich ganz persönlich, wenn du mich das so fragst, ist natürlich das Thema Transformation das entscheidende Zauberwort. Und zwar gar nicht nur im unbedingten Sinne von, dass wir jetzt eine ideal uns zurechtgezimmerte Zukunft aktiv zu gestalten versuchen, sondern auch in einer gelungenen Adaption an den sich eh wandelnden Zeitgeist. Also die meiste Transformationsanforderung ist gar nichts Proaktives, sondern ist was Adaptives. Es entstehen neue Dinge. Ich sehe auch die neue Generation, die da jetzt in die Projekte trinkt, die tickt einfach ganz anders. So der Klassiker ist dieses, kein Bock mehr auf diese Streiterei. Jetzt ist unsere Geschäftsstelle an der Universität und ich habe wieder deutlich mehr Kontakt zu Studierenden und welche, die den Abschluss machen. Und ich kann das nur voll und ganz bestätigen. Die ticken wirklich anders. Das ist wirklich mehr Sinn und Beitrag, weniger Status, weniger Ego. Und das ist durchaus erstaunlich und passt eben aber wunderbar zu diesem Lean-Ansatz. Also meine persönliche These ist, dass die Ingenieure, der Nachwuchs, der jetzt in die Projekte und auch Stück für Stück in die Verantwortung rückt, die bringen, ob sie das Wort kennen oder nicht, ein Lean-Mindset mit. Die haben einen ganz anderen, unausgesprochene Anforderung an Transparenz, an Offenheit, an Respect for People, an auf Augenhöhe. Die stellen sich Kollaboration ganz anders vor als die Generation, die jetzt dann so langsam sich in den Ruhestand verabschiedet. Und im Prinzip geht es natürlich auch darum, attraktiv zu bleiben für die nächste Generation und diese ganze Branche diesem sich wandelnden Zeitgeist anzupassen. Und dafür ist Lean ein super Transportmittel.
Oh, wunderbar, genau darum geht es. Und ich finde es so wahnsinnig wichtig, dieses Thema attraktiv zu bleiben als Branche, weil wir haben jetzt schon ein Riesenproblem. Und das wird sich weiter verschärfen. Und ich sage schon seit Jahren, wer wird irgendwann noch unsere Baustellen abwickeln, wenn sich nichts ändert?
Ja, und das ist furchtbar schade, weil es eine ganz, ganz tolle Branche ist. Absolut. Ich habe gestern die Freude gehabt, mal wieder einen Vortrag auf einer Vorabendveranstaltung von der Expo Real vom Werner Sobeck zu hören, der gesagt hat, bauen ist gleich Heimat schaffen. Mhm. Ja, da wird es dir auch gleich warm ums Herz, wenn ich sowas sage. Ja, das ist wunderbar. Und wenn das dann in der öffentlichen Wahrnehmung nur mit Schmutz, Lärm, Streit, Verzögerung und Kostenexplosionen zu tun hat, dann ist das furchtbar traurig und wir sollten uns alle an die Nase fassen und ein gemeinsames Interesse haben, das zu ändern, diese Wahrnehmung zu ändern, Innovationen zu treiben, vorne zu sein. Wirklich, es gibt so viel Potenzial, dass das eine attraktivere Branche sein kann. Ich nehme das Wort sexy jetzt nicht in den Mund.
Du hast es aber gemacht.
Es ist wirklich, ich meine, es ist für mich ganz persönlich auch eine der schönsten Branchen überhaupt. Ohne uns geht nichts, wenn man es mal ganz platt sagt.
Ja.
Und vom Markten tun wir uns ganz schön schlecht. Und auch dafür bin ich überzeugt, ist diese ganze Lean-Bewegung ein Geschenk, das man annehmen kann und so sagen kann, damit können wir uns wirklich auch nach vorne bringen, besser machen, attraktiver machen, moderner werden.
Super, genial und das ist zukunftsweisend und macht ja auch Spaß, wenn man an dieser Bewegung, an diesem Thema, an dieser Zukunftsorientiertheit mitarbeiten kann. Jetzt haben wir im Vorgespräch darüber gesprochen, Jetzt ist Lean ja auch nur ein Tool. Welche Möglichkeiten habe ich im Projekt mit so einem Tool? Jetzt gibt es Menschen zum Beispiel, du hast das Beispiel gebracht, die halt einfach nur die Arbeit absitzen und der Maler, der halt das hinrotzt und sagt, Hauptsache ich kriege die Kohle dafür. Und dann gibt es absolute Menschen, die haben einen Werkstolz, ja, die wollen das wunderbar erstellen und sind da stolz drauf auf das, was sie erstellt haben. Und dann gibt es viele Menschen dazwischen. So, es ist ja wieder ein Schieberegler, wie du so schön gesagt hast. Jetzt ist die Frage, welchen Menschenschlag, welche Menschen können wir mit diesem Tool abholen? Wo können wir beim Miteinander was bewegen? Und wo sind auch die Grenzen von so einer Methode?
Ja, jetzt Tool und Methode möchte ich ganz gerne noch mal kurz relativieren, weil ich hoffe, wir haben inzwischen rausgearbeitet, es ist eben mehr als einfach nur ein Werkzeug oder eine Methodik oder ein Set von Methodiken. Es ist wirklich ein Blickwinkel, eine Betrachtungsweise, eine Herangehensweise, ein Managementansatz. Ich glaube, Hardliner gibt es immer. Ob ich jetzt Digitalisierung mehr anschaue, Leute, die sich auch Trends verweigern, die Ich erinnere mich wirklich immer wieder in Gesprächen auch zurück mit den 90er Jahre Umstieg vom Zeichenbrett auf 2D. Und man kann wirklich viele Parallelen sehen, wenn man will, was heute passiert. Und Leute, die BIM als Allheilmittel vor sich hertragen und Leute, die BIM verteufeln und sich blockieren und verweigern. Und am Ende würde ich appellieren an einen reflektierten Umgang mit diesen Themen. Ich glaube, so Hardliner, die einmal für sich eine innerliche Entscheidung getroffen haben, die kriegst du im Zweifelsfall gar nicht abgeholt. Ich weiß auch gar nicht, ob das dann Sinn macht, sich darin zu verbrennen. Ich glaube, es geht um die Leute, die wirklich eine gewisse Offenheit haben und die eben vernünftig anzusprechen, indem man eben es nicht irgendwie dogmatisiert, irgendwie verphilosophiert, was zum Beispiel ein Thema ist. Ich glaube, dass wir an vielen Stellen zu akademisch auch unterwegs sind. Sind sehr verakademisiert und am Ende ist aber Lean was sehr, sehr Handwerkliches, was sehr Bodenständiges. Und ich kann das auf sehr akademische Weise präsentieren. Ich kann das aber auch wirklich ganz, ganz, ganz bodenständig,
praxisnah
kann ich das ausformulieren, transportieren. Mhm. Und am Ende geht es natürlich um eine Veränderungsbereitschaft. Und da haben wir, glaube ich, schon gesamtgesellschaftlich ein Problem, das sich für mich so darstellt, dass wir akzeptiert haben, dass Veränderungsbereitschaft mit Leidensdruck zu tun hat. Und das ist für mich jetzt ganz persönlich irgendwo so ein Zeichen, dass es uns wahrscheinlich einfach noch viel zu gut geht. Wenn ich wirklich akzeptiere, dass Veränderung Leidensdruck bedarf, das ist schon eine bittere Pille. Und ich glaube, es macht Sinn, dass vielleicht einfach jeder da auch mal drüber nachdenkt, was braucht er denn für Motivatoren, um sich zu verändern? Weil jeder, also ich kenne niemanden, der sagt, Verbesserung finde ich blöd. Aber zu sagen, Verbesserung finde ich gut, gegen Veränderung sperre ich mich aber, ist natürlich ein bisschen irrational.
Das ist richtig.
Weil Veränderung ohne, also Verbesserung ohne bedeutet ja nun mal Veränderung zum Guten dann eben. Und ich glaube, wenn man da mal selber reflektiert, wie man sich ab und zu selber innerlich auch aufstellt, wenn man jetzt einen neuen Impuls kriegt, wenn einem einer erzählt, hey, wir haben da was im letzten Projekt, war super, und man denkt automatisch, bleib mir weg damit. Das geht ja bestimmt jedem mal so. Das macht Sinn, sich da vielleicht mal vor den Spiegel zu stellen und einfach mal zu sagen, Mensch, wie steht es denn eigentlich um meine persönliche Veränderungsbereitschaft? Wenn wir jetzt aber natürlich mit einer Lean-Methode, oder wenn ich jetzt in ein Projekt komme, und da wird eine Lean-Methode angewendet und ich werde da quasi mit reingesogen und wende das an. Dann erlebe ich das schon auch und stelle mir das auch so vor, dass man dann natürlich eine positive Erfahrung macht und diese positive Erfahrung dann der Motivator ist, sich mit diesem Thema zu beschäftigen. Also klassisch Schneeball, wenn man so will. Und wir haben ja wirklich viele auch zunehmend Berater, die unterwegs sind und da wirklich im positiven Sinne Brände legen und Leute anzünden. Und die dann auch das weitertragen. IPA ist auch ein super Stichwort. Also wenn man diese Erfahrungsberichte auf der IPA-Konferenz sich anhört und mit den Leuten in der Pause dann spricht, bin ich selber erstmal mit einer großen Skepsis auf ein paar zugegangen, so nach dem Motto, das kann jetzt nicht wirklich so gewesen sein, wie das gerade auf der Bühne klang. Und wenn man dann in diese Gesichter schaut und die Leute einem tief tief ins Gemüt schauen und sagen, dass du kannst dir das nicht vorstellen, ich möchte nie mehr anders arbeiten, ja, dann zündet einen das tatsächlich auch an.
Wahnsinn.
Und das ist ein zäher Prozess, das dauert, wir hatten im ersten Teil darüber gesprochen, jetzt gibt es uns 10 Jahre, jetzt kann man sagen, puh, geht langsam vorwärts, wenn man aber 10 Jahre zurückschaut und ich gucke, wie das damals etabliert war bei Bauherrenorganisationen, bei Planern, agile Methoden bei Planern vor 10 Jahren. Das waren ein paar schräge Frontrunner, die wirklich seltsam angeschaut wurden. Lean in Baufirmen, ja, gab es schon. Es gab vielleicht auch schon die eine oder andere Stabsabteilung. Aber heute ist es natürlich, was das angeht, so dann doch in der Fläche und skaliert und verbreitet. Und die kleinen Firmen, mittelständische kleine Firmen, die es strategisch auf die Agenda gesetzt haben, da ist schon wirklich viel passiert.
Sehr schön. Das heißt, wir haben schon einen gehörigen Impact, bis auf ein paar Hardliner ist es schon möglich, dass wir die breite Masse auch abholen und mit diesem Lean-Gedanken infizieren.
Ich glaube, dass wir jeden neutralen, aufgeschlossenen Menschen, der sich wirklich nicht gegen Verbesserung, vielleicht auch Verbesserungsversuche, ja, stellt, den kann man natürlich mit ins Boot kriegen. Jetzt hängt es natürlich logischerweise an vielen Parametern, wie ich das nachher wirklich persönlich empfinde. Die menschliche Not ist immer mit dabei, der Berater, der Mensch, der es initiiert, vielleicht jemand, der sich damit produziert. Da gibt es ja wirklich dann viele, viele Mikroebenen,
absolut,
die da mit reinspielen. Aber gut, das können wir jetzt nun wirklich auch beobachten und im Prinzip anhand von Mitgliederzahlen, Teilnehmerzahlen natürlich auch wirklich messen, dass wir da natürlich wirklich vorwärts marschieren. Und dass die Community der Lean-Interessierten und Lean-Begeisterten stetig wächst.
Jetzt hast du für mich einen ganz, ganz essentiellen und wichtigen Faktor angesprochen, nämlich den Lean-Berater. Das heißt, es ist der Lean dann in ein Projekt bringt und der im Idealfall die Projektbeteiligten infiziert, entfacht, das Feuer in ihnen entfacht. Frage dazu: Was muss ein, weil der kann ja, wenn der Lean-Berater nicht das Charisma hat, nicht die Ausstrahlung hat, nicht die rhetorischen Fähigkeiten, nicht das Know-how hat, dann wird er dieses Entfachen nicht schaffen, oder? Das heißt, Thomas, was muss ein Lean-Berater haben, damit er ein guter Lean-Berater ist? Beziehungsweise umgekehrt, was darf er auf keinen Fall haben, dass das gehörig in die Hose geht?
Dünnes Eis. Dünnes Eis, auf das du mich schickst. Also erstmal haben wir natürlich in unserem Netzwerk alle Berater oder so ziemlich alle Berater mit an Bord. Und es macht ja auch Sinn, dass die im GLCI vernetzt und aktiv sind. Es gibt sehr, sehr viele sehr, sehr gute Berater. Ich glaube, dass diese Unterscheidung guter Berater, schlechter Berater ist ein bisschen gemein und schwierig, weil es natürlich sehr viele menschliche Komponenten hat. Und man muss vielleicht auch unterscheiden, also ein Berater initial für Lean, habe ich ein klares Bild, der soll einen Funken setzen, ja. Deshalb muss er Funken sprühen. Also wenn der
visionäres Charisma haben, so in die Richtung.
Wenn der Firmen, wenn der das Projekt, wenn der die Firma dahinter, den Bauherrn dahinter anzünden will, muss er Funken sprühen.
Ja.
Ja, und das macht den guten Berater auch aus, authentisch Begeisterung für dieses Thema verbreiten und den Leuten eben die Leute an die Hand nehmen und befähigen und im Prinzip Hilfestellung sein für die Anwendung der Methoden. Das muss ein guter Berater können und ich kenne sehr viele Leute, die das meiner Meinung nach sehr, sehr gut machen, ausklammern dann natürlich diese menschliche Komponente. Es gibt immer den Fall, dass der eine, ich glaube, man kann auch gar nicht pauschal sagen, das ist ein guter oder ein schlechter Berater. Genau wie, weiß ich nicht, du kaufst ein Auto, was ist jetzt ein guter Verkäufer und ein schlechter? Bei dem einen fühlst du dich wohl und nimmst seine Argumente an und bei dem anderen sagst du, puh, Schmierenhändler, bei dem kaufe ich ganz bestimmt kein Auto. Du kannst vielleicht sogar nicht mal erklären, warum.
Ja, ja, ja.
Viele,
ja.
Du weißt, was ich meine.
Ja,
also
ja,
beziehungsweise
ja.
Die Zuhörer wissen das ja bestimmt auch, dass so diese menschliche Komponente, da ist einfach ein Charakter, von dem nehme ich einen Ratschlag an. Und dann gibt es welche, wo das chemisch quasi nicht so matcht. Das ist ein Thema, wenn man natürlich ein Beratungsbüro hat, wo ich sage, ich habe vielleicht 2, 3 Berater, die da in Frage kommen und kann nachher wirklich den einen, der mir dann am besten gefallen hat, aufs Projekt setzen. Das ist bestimmt ein Vorteil. Und pauschal sagen kann man das nicht, weil wenn einer wirklich ein schlechter Berater ist, dann wird er den Job nicht lange machen. Und die Berater, die da seit Jahren unterwegs sind, die haben ihre Stärken. Und im Idealfall wissen sie ja auch selber, bei welchen Kunden sie gute Wirkungen und Leistung erzielen und wo es eher nicht so passt.
Sehr gut. Haben wir denn genügend Berater im Dachraum? Weil man momentan haben wir wahrscheinlich für die Projekte, die abgewickelt werden, eine gute Auslastung. Und die Frage ist, es soll ja mehr werden, es soll ja wachsen. Wie schaut es aus? Wie steht es auf der Beraterfront aus deiner Erfahrung heraus? Wie ist auch, du hast im ersten Teil angesprochen, dass ihr euer Ausbildungsprogramm, euer Zertifikatsprogramm macht. Wie ist denn da die Rückmeldung bzw. die Anmeldequote? Seid ihr zufrieden? Also ist da auf der Seite auch Interesse da?
Also wenn ich durch die Brille der GLCI Academy schaue, können wir keine Krise feststellen, ist aber natürlich wenig repräsentativ, weil wir noch im Aufbau begriffen sind. Mhm. Wir kommen ja jetzt nicht von einem konstant hohen Niveau und hätten jetzt irgendwelche Vergleichsdaten, wie sich es jetzt im Lichte der aktuellen Marktlage entwickelt, sondern wir sind in einer Aufbauphase und steigern da jedes Jahr eigentlich massiv unsere Zahlen, was aber schon bedeutet, vollkommen unabhängig von der Marktsituation, der Bedarf ist da. Marktlage für die Berater ist wieder schwierig aus meiner Bubble heraus zu betrachten. Ich kriege mit, dass es deutlich, deutlich mehr Ausschreibungen gibt als früher. Mhm. Ich denke mal, das konnte man vor 5, 6 Jahren noch an einer Hand abzählen, was da so wäre, das wirklich auch öffentliche Auftraggeber, die Lean-Leistungsbilder formulieren und das wirklich als Ausschreibung auf den Markt geben. Das war ja, kannst du mit der Lupe danach suchen. Und heute entwickelt sich das schon Stück für Stück zum Standard. Ich glaube nicht, dass der Lean-Berater heute ein wirkliches Nadelöhr ist, das uns hemmt, dieses Thema voranzubringen. Anders übrigens als bei IPA, weil der in der integrierten Projektabwicklung maße ich mir an zu sehen, dass der Lean-Coach oder die begrenzte Verfügbarkeit von Lean-Coaches mit einer gewissen Erfahrung schon ein Nadelöhr darstellen. Haben wir auch auf dem Schirm. Sollte man dringend was dafür tun. Auf der Lean-Seite sehe ich, dass viele Firmen das natürlich organisatorisch aufgreifen. Das heißt, klassisch würde ich mir einen Berater holen, der das initiiert, der mir das beibringt, der mich befähigt, der mich motiviert, der mir das erklärt und baue parallel dann eigene Kompetenzen dazu auf. Wenn ich jetzt eine Baufirma bin, bilde ich eigene Lean-Experten aus beispielsweise. Und das sehen wir auch, dass es Baufirmen gibt, die zunehmend dann weniger auf Berater zugreifen, in besonders kritischen Dingen oder in besonders speziellen Konstellationen oder wenn sie eben dann selber einen Ressourcenengpass haben. Dann ändert sich aber auch wieder die Rolle des Beraters und deine Fragestellung, was ist gut und schlecht, ne? Weil dann muss ich jetzt nicht mehr unbedingt die Funken sprühend da reinmarschieren, wenn die Firma schon auf der Reise ist, sondern dann hat der Berater plötzlich auch eine ganz, ganz andere Rolle. Dann moderiert er Daily Meetings, macht die Terminsteuerung für ein Projekt und dann vielleicht auch ein bisschen anderer Typus gefragt als derjenige, der wirklich die Flamme entzünden soll. Wirklich schwierig zu beurteilen, aber ich sehe jetzt das Nadelöhr und den Engpass an der Stelle tatsächlich nicht.
Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Also das heißt, alles auf Schiene, das Ding kann wachsen und dieser stetige Wachstum ist ja da und der darf auch weitergehen.
Ja, und dafür sind wir, glaube ich, auch gut aufgestellt.
Sehr gut. Thomas, vielen herzlichen Dank. War ein wunderbares Gespräch mit dir. Bei meinem Podcast ist es so, dass die Gäste das letzte Wort haben. Oh. Und zwar darfst du jetzt eine Vision, jetzt darfst du ein Feuer entzünden, jetzt darfst du deine Vision unserer Branche für einen Zeitraum 10 bis 15 Jahren mal skizzieren. Wo stehen wir in 10 bis 15 Jahren? Bezogen auf Lean natürlich, aber du darfst auch allgemein deinen Wunsch äußern. Wie stehen wir da und was zeichnet uns als Baubranche aus?
Oh, wow. Ja, das ist natürlich eine komplexe Frage. Mir gehen jetzt viele Gedanken durch den Kopf, in welche Richtung man das beantworten könnte, technologisch, kooperativ. Ich greife vielleicht nochmal den Gedanken auf mit der Attraktivität für die nächste Generation. Ich glaube, da kann ich es vielleicht auch am besten festmachen, was mir so durch den Kopf geht. Ich würde mir wirklich wünschen, dass das Planen und Bauen in 10, 15 Jahren viel, viel positiver, innovativer, transparenter, offener wahrgenommen wird, als es es heute tut. Also das Thema wirklich diese systematisierte Streitkultur, dass wir die wirklich überwinden im wahrsten Sinne des Wortes, wirklich raus aus diesem Gegeneinander bauen, planen, bauen, als wirklich wunderschöne, gesellschaftlich hochrelevante Teamaufgabe verstehen und dass das in der Wertschätzung, in der Wahrnehmung, in der Allgemeinheit einfach entsprechend ankommt. Und dafür würde ich mir wiederum wünschen, dass wir einfach besser werden, uns an den sich stetig wandelnden Zeitgeist zu adaptieren, dass unsere Veränderungsbereitschaft wächst, dass wir verstehen, dass Verbesserung eben Veränderung bedarf und Veränderung was Positives ist, Veränderung gestaltet werden kann, nicht immer nur reaktiv auf Veränderung zugehen, sondern wirklich proaktiv Dinge anpacken, machen, ausprobieren. Fehlerkultur haben wir gar nicht drüber geredet. Riesenthema, auch mal scheitern. Wer keine Fehler macht, lernt nichts. Dann gehen Dinge schief, dann passe ich sie an und mache es das nächste Mal anders. Kontinuierliche Verbesserung, eins der Zauberworte des Lean, haben wir auch nicht wirklich. Ja, es ist am Ende eine Reise der kontinuierlichen Verbesserung, Stück für Stück Verschwendung minimieren, sich und seine Umgebung kontinuierlich verbessern und am Ende wirklich einfach ein positiveres Bild zeichnen, nach innen und nach außen.
Sehr schön. Vielen Dank für diese Vision und vielen Dank fürs Gespräch.
Ich danke dir.
Ja, Lean ist mehr als nur der Last Planner und ich glaube, das wird auch immer mehr Menschen bewusst. Ich glaube, dass das immer mehr Einzug in unsere Branche halten wird und ich glaube auch, dass Lean ein Mosaiksteinchen sein wird an der Transformation unserer Branche hin zu mehr Produktivität und vor allem hin zu mehr Miteinander. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz viel Spaß und Erfolg beim Abwickeln deiner Projekte.